was bisher geschah.
Gut, dazu muss man sagen, also das Hotel zu finden war ja nicht das Problem. Von der Bushaltestelle, wo wir waren, konnte man es schön auf dem Berg oben sehen, ne? Das Problem war der Weg. Und letzten Endes war das sozusagen, ich würde fast sagen, so der erste, die erste Abschreckung so von der Reise.
Die erste Herausforderung.
Erstmal den falschen Weg einschlagen und dann nochmal umjustieren und dann gucken, okay, wir müssen jetzt die ganze Straße, die da hochführt auf den Berg, müssen wir jetzt wahrscheinlich zu Fuß laufen. Und das war dann auch erstmal so, da habe ich ja gar keine Lust drauf, aber wir konnten es ja nicht ändern.
Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum großen Tschechien-Special hier beim Podcast Rom Paris Erkner. Im letzten Teil sind wir im Prinzip angekommen, haben uns die Stadt Karlovy Vary angeschaut, die Stadt Locket mit seiner wunderschönen Altstadt und seiner malerischen Burg und hatten dann schon die erste Herausforderung, als wir ins Luxushotel laufen wollten. Wir hatten nur 15 Minuten Zeit, also es war jetzt nicht gerade sehr viel Zeit für den Check-in und ja, da musste man ein bisschen hochrennen. Der Weg war dann ganz abenteuerlich, die Straße. Und wir haben so gerade ganz knapp geschafft, das Luxushotel rechtzeitig zu erreichen. Ich meine, wäre es jetzt eine Minute später gewesen, kein Ding. Aber ja, es war wirklich eine knappe Sache. Das Hotel ist gleichzeitig eine Sehenswürdigkeit. Viele Touristen fahren auch dort hoch aus Ustinad nad Labem. Dort gibt es auch eine Seilbahn. Dummerweise war die halt kaputt, als wir angekommen sind oder wurde gerade repariert. Deswegen ist sie nicht gefahren. Wir mussten zu Fuß den Berg hoch. Aber das Hotel heißt Vietruscha. Und ist gleichzeitig so ein Restaurant. Ein geiler Ausblick hast du dort auch. Und du kannst ja dort schlafen. Das haben wir gemacht. Toni, was sagst du zu unserem Zimmer?
Ja, das Zimmer war ganz solide, nicht unbedingt besonders, wenn man jetzt an Luxushotel denkt, aber ja, dafür war der Rest umso besser. Also wenn ich mir jetzt alleine den Ausblick nochmal am Abend da vorstelle, man hatte wirklich einen super Rundumblick auf Ustinad nad Labem, wunderschön von oben zu sehen, auch klasse, um Fotos da zu machen. Und ja, das hat, glaube ich, bei uns beiden so ein bisschen so das Interesse noch mal ein bisschen mehr geweckt, was so Skylines betrifft. Dass wir einfach beide gesagt haben, guck mal, das ist so schön einfach, lass das auch ein paar Mal woanders noch machen.
Ja, der Ausblick ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp, weil man muss ja dafür nichts bezahlen, man kann auch hochlaufen, läuft einmal drumherum und hat einen herrlichen Ausblick auf die Skyline.
Ich finde das super, wie du das jetzt so aufgezählt hast, als wäre das so übelst easy, noch selber beim Hochweg geschwitzt und dann geflucht und alles und jetzt, ihr müsst einfach nur ganz easy hochlaufen.
Du musst aber wissen, das Gepäck, wir hatten Gepäck und wir waren jetzt auch nicht darauf konditioniert, jetzt den dämlichen Berg da hochzulaufen. Ist, wie gesagt, etwas für Leute, die da Lust zu haben. Ja, nach der kleinen Aussicht haben wir uns dann auch das nächste Essen, das Abendessen gegönnt. Luxushotel hat natürlich auch etwas höheres Essen, sage ich mal so. Aber preislich muss man einfach sagen, war es immer noch auf einem recht, naja, niedrigen Niveau für ein extrem gutes Luxusessen. Was haben wir gegessen, Toni?
Gute Frage. Also, das waren Knödel, aber jetzt nicht so, wie man sie kennt, so vielleicht in dieser Brotform, sondern so irgendwie.
Wie Marshmallows.
Ja, genau, genau.
Wie Marshmallows.
Und dann so was Rind, so als Filetstück oder Was war das?
Ich glaube, es war Rinderfilet, ja.
Und dazu noch Sahne optional und Preiselbeeren optional. Also ich für mich muss erstmal sagen, ich hatte da zwei Bedenken, wenn ich so an das Essen gedacht hatte. Die Portion kenne ich so von Luxushotels immer so als richtig klein.
Du
so.
Kennst vor allem von Luxushotels, hast du schon welche besucht?
Jetzt so vom Sehen meine ich jetzt. So, dass man sich dann so gedacht hat, Mensch, das ist ja ganz schön klein und extrem teuer. Im Prinzip stimmte das eine irgendwie schon. Also die Portion sah auf den ersten Blick tatsächlich ziemlich klein aus. Aber wenn man das mal leer gegessen hat in den Teller, dann war man auch satt. Also das war auch sehr überraschend. Preislich, hast du schon gesagt, das ist unschlagbar. Knapp über 10 Euro für so ein Essen, das ist...
In jedem anderen Restaurant würdest du dafür das Zehnfache bezahlen.
Ja, also...
Also es ist halt echt schon Schnäppchen gewesen.
Und geschmacklich muss man wirklich sagen, einem Luxushotel oder das, was man sich da vorstellt, absolut würdig. In die Soße, muss ich sagen, habe ich mich da schon so richtig verliebt. Die war so gut, also... Es ist auf jeden Fall ein wunderbares Erlebnis gewesen.
Leute, man muss einfach anmerken, dass es wirklich so gewesen ist. Wir haben es einfach ausprobiert und es ist einfach der Hammer. Wir haben da es war einfach die Geschmacksexplosion. Anders kann man es nicht sagen. Also allein diese Knödel-Marshmallow-Dinger haben eigentlich schon so geil geschmeckt. Das war wirklich der Hammer. Ja, die Nacht war dann vorbei. Dann gab es noch Frühstück. Frühstück war eigentlich auch ganz solide. Das war auch im Preis mit inklusive. Vielleicht auch mal einen preislichen Überblick, was man so für die Hotels bezahlt. Also wir haben jetzt im Schnitt eigentlich immer so 50 Euro bezahlt, plus minus. Pro Person, pro Nacht. Also man schläft auch hier eigentlich auf preislich recht niedrigem Niveau, aber kriegt schon viel geboten.
Wobei man auch wieder sagen muss, hängt von der Lage ab, hängt von dem Angebot an sich ab, also...
Hängt also, wie gesagt, ab, wo ihr da schlaft. Aber Usina Laben ist wirklich so ein kleiner, aber feiner Geheimtipp, weil du hast halt lagetechnisch jetzt nicht so viel Andrang. Und weiter ging es dann am nächsten Morgen. Da fuhr dann auch die Seilbahn und es war erstmal krass zu sehen mit dieser Seilbahn. Wir sind, glaube ich, hin, zurück und dann nochmal hingefahren. War schwierig, erstmal das Ticket dafür zu kaufen, den Leuten das erstmal klar zu machen, was du haben möchtest.
Vor allem, wenn der Typ beim Ticketschalter halt nicht versteht, was du für eine Tour haben willst. Wenn du sagst, du möchtest erst runter, dann hoch und dann nochmal runter. Er weiß nicht, was hoch und runter ist und versteht nicht, warum du danach wieder nochmal runter willst. Also
ja, das war ein bisschen schwer zu erklären. Ich glaube, es ist auch dämlich, wenn man drüber nachdenkt, so wenn du hoch, runter irgendwie. Ja, man fährt doch hoch und runter so, ne, nach dem Motto. Aber wir haben es geschafft, wir haben beides bekommen, sind erstmal runtergefahren mit der Seilbahn. Ist auf jeden Fall auch gut gefüllt, muss man sagen, ne? Wird auch ein bisschen hier und da eng und knapp, aber war eigentlich auch eine ganz schöne Fahrt. Man hat halt einen schönen Ausblick auch von dort aus, auch wenn jetzt der Berg jetzt nicht so hoch ist, wie man das von anderen Seilbahnen gewöhnt ist. Ist halt eigentlich eine kleine Nettigkeit, genau, preislich bewegt sich, glaube ich, bei 40 Kronen. Die man dafür bezahlt, ist also noch auf einem recht niedrigen Niveau. Genau, ein Seilbahn fährt viertelstündlich immer zu 15, 30, 45 und zur vollen Stunde. Wenn man es ausprobieren möchte, kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Genau, dann haben wir uns die Stadt angeschaut und naja, als wir die Stadt so ein bisschen gesehen haben, hat man schon gesehen, da war auf jeden Fall mal ja, der Sozialismus wirklich am Start. Also die Gebäude, die wir gesehen haben, waren ja noch mit alten Wandmalereien und keine Ahnung was geprägt.
Ja, also man muss sagen, vor allem dieses eine Gebäude jetzt, also jetzt nicht, dass da die gesamte Stadt
nein.
so in so einem Flair ist, sondern es war wirklich dieses eine Verwaltungsgebäude oder halt so ein Gebäude von der Stadt und da war noch so richtig eine Wand komplett zu mit so einem Bild mit halt Bauerfamilien und halt diesen sozialistischen Bildchen da. Aber das ist halt so ein cooler Aspekt von dieser Reise. Du bist halt wirklich auch wieder in so einem Land, dass du eine Vergangenheit hast und du siehst immer noch Teile der Vergangenheit und du kannst sozusagen immer noch ein bisschen zumindest Geschichte in der Architektur wiedersehen.
Na, auf jeden Fall. Auch wenn man sagen muss, dass der Sozialismus in Tschechien auf jeden Fall nicht willkommen ist. Das hat natürlich auch geschichtliche Hintergründe. Aber es war interessant, da mal ein wenig reinzuschauen. Ja, die Stadt von Ustinad Labem war ganz schön. Wir haben da ein bisschen uns umgeschaut, Fotos gemacht. Und dann ging es auch weiter zur zweiten Station. Zur zweiten großen Station. Und mit groß, das haut schon hin, denn es ging nach Prag. Hin natürlich mit dem Schnellzug. Ich verstehe mal nicht, warum die Leute alle mit Eurocity oder Auto ankommen. Ich finde, mit den Regionalzügen, das gibt nochmal einen ganz anderen Flair, wenn du so am offenen Fenster sitzt, auf die Strecke schaust, dir die 160 km/h Fahrtwind entgegenkommen lässt und ja, das ein oder andere Foto schießen kannst, aber die Landschaft auf jeden Fall schön ist. Auf jeden Fall eine meiner Favorite-Strecken, die wir bisher so in Tschechien erlebt haben. Aber dann ging es nach Prag. Ja, Prag war auf jeden Fall erstmal ein bisschen chaotisch alles. Ab Prag haben wir nämlich jetzt auch für die ganze Woche beim Airbnb gebucht. Für uns beide Premiere. Wir haben Airbnb vorher noch nie verwendet. Und da gab es auch einige Abenteuer. Ja, das erste Airbnb stand dann an. Vorher muss man natürlich erwähnen, wo wir angekommen sind. Wir sind nicht am Prager Hauptbahnhof angekommen, sondern am Masarykovo Nádraží. Der Bahnhof, der nach dem ersten tschechischen Präsidenten benannt ist. Kleiner Geheimtipp von mir, weil der Bahnhof ist der älteste Bahnhof Tschechiens. Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ist auch nicht so voll und chaotisch wie der Hauptbahnhof. Also da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mehr Entspanntheit beim Aussteigen. Toni, wie fandest du den Bahnhof?
Bahnhöfe vergleichen ist immer so ein bisschen...
Ja, klar.
Ja, weiß ich nicht. Ich fand zum Beispiel den von Ustinad Labem auch ganz schön mit dem Ausblick. Und der war halt sozusagen speziell oder besonders gut, wenn man halt diesen alten Flair haben ja möchte. Wir hatten da einmal so eine kleine Gedenktafel und so und dann auch so ein paar alte Ticketschalter oder was das war, ne? Hm? Und ja, ich glaube, da hat auch jeder Bahnhof immer so sein eigenes, was da interessant sein könnte.
Ja, was man auch gesehen hat, im Gegensatz zu Deutschland, wo die meisten Bahnhöfe schon dicht gemacht sind, zugemacht sind, gerade hier in der östlichen Region, wenn man da den einen oder anderen Bahnhof ansieht, kriegt man innerlich schon das Gefühl zu erbrechen oder kommt erst gar nicht in den Bahnhof rein. In Tschechien sind die meisten Bahnhöfe noch gepflegt, man kann reingehen, es gibt überall einen Fahrkartenschalter, es gibt Gepäckaufbewahrung. Jeder Bahnhof hat noch so einen Bahnhofsvorsteher, der dann noch rauskommt, die Züge abfertigt und Leute berät, die irgendwie verwirrt sind und vielleicht in den falschen Zug einsteigen wollen. Also, das ist eine ganz andere Welt. Die Bahnhöfe werden alle noch gepflegt. Ja, aber zurück zu Prag. Erstes Airbnb eingecheckt. Den Kollegen, bei dem wir das Airbnb gebucht haben, dann da gab es ein paar Komplikationen erstmal in der Kommunikation, was den Check-in anging.
Ja, also wenn man halt sich so Zeiten vereinbart und dann gesagt wird, ja, okay, die Zeit würde in Ordnung sein und halt eine halbe Stunde circa später erst so schreibt, ja, ich hatte euch hier vergessen, die Codes für die Türen zu geben, für die Schlüsselbox. Ja, war jetzt nicht der optimale Start, wenn man dann eine halbe Stunde so denkt, was ist jetzt, kommt der hier gar nicht mehr oder wir wussten ja auch beide nicht, wie läuft das ab, bekommen wir da irgendwie eine Nachricht für irgendwas, kommt der persönlich vorbei. Wir waren ja einfach so mitten in die Situation reingeworfen und ja, so, was kommt jetzt?
Also es war ja auch völlige Premiere, diese Airbnb-Geschichten. Ja, und da haben wir den ersten Blick ins Zimmer geworfen. Und, ja, ich muss ja sagen, wirklich diese Airbnbs, das ist, also ich habe das auch so rausgesucht, dass es immer schöne Abwechslung war, so ein richtiges Abenteuer. Wobei ich jetzt auch nicht hier und da hingeschaut habe, denn beim ersten Airbnb kam gleich die erste, naja, interessante Überraschung.
Ich find's interessant, dass du mit dem Inneren des Airbnbs anfängst. Ich fand viel interessanter das Äußere. Wenn man dann aus der normalen Etage, wenn man reinkommt, erstmal zwei Etagen runtergehen muss in den Keller Und dann da so wie so eine Abstellkammer im Keller. Also das kann man sich wirklich genauso vorstellen. Es war jetzt nicht irgendwie wie in einem Wohnhaus, sondern es war wirklich, der Putz war eigentlich nur grau alles. Und es war eine Holztür einfach nur. Und das hat man von außen gesehen. Noch so eine kleine Lampe, die andauernd ausgegangen ist. Weil, falls jemand im Keller halt das Licht brennen lässt, dass die dann ausgeht. Also,
es sah irgendwie auch nicht so ganz legal aus.
Es war halt einfach ein Kämmerchen im Keller, was halt als Zimmer gemacht wurde.
Genau. Aber von innen, muss ich sagen, war es eigentlich ganz ordentlich. Es wurde zumindest versucht halt, es zu designen.
Vom Design her alles in Ordnung. Das Einzige, was man aber sagen muss, ein Zimmer zum Schlafen ohne Fenster ist nicht die beste Idee.
Nee. Wir hatten zwar so eine Klimaanlage, aber die hat auch nicht viel gebracht. Es war auf jeden Fall die Nacht nicht so ganz angenehm. Es war auch recht eng in dem Zimmer. Also das Bett war mehr oder weniger nur ein Sofa, was dann ausgeklappt wurde und zu einem Bett umfunktioniert wurde. Ja, also hier und da ein wenig schwierig. Ja, die Airbnb-Geschichten, die gehen natürlich auch noch weiter. Gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere Geschichten. Aber wir machen weiter mit dem Programm, was wir noch an dem Tag übrig hatten. Als erstes ging es in die Innenstadt. Erstmal so ein bisschen den Standard-Tourigramm auschecken. Und ich glaube, wir sind zuerst in die Nationalbank gegangen. Weil der Toni und ich haben ja vorab schon ein bisschen Geld besorgt. Keine gute Idee. Vorab, wenn man in den Ausland fährt, sollte man kein Geld besorgen. Der Kurs ist schrecklich. Der Kurs ist schlecht. Im Inland kriegt man einen besseren Kurs.
Natürlich nicht bei den Abzockerbuden in Prag. Das muss man ganz deutlich jetzt dazu sagen, ne?
Ja, das ist selbstverständlich, dass die Wechselstuben auch nicht die beste Option ist. Geldautomaten, da habe ich dann das Geld hergenommen.
Natürlich jetzt aber nur von so professionellen Banken, genau. Jetzt nicht der Geldautomat, der da rumsteht am Bahnhof und so schön aufblinkt, den vielleicht nicht nehmen.
Euronet-Automaten, diese gelben, schönen Kästen, die so random irgendwo rumstehen und dann anblinken, Finger weg von lassen, aber auch bei den normalen Automaten von der tschechischen Sparkasse oder was auch immer für eine Bank ihr nehmen möchtet, da gibt es auch eine kleine Falle. Denn man hat zwei Optionen, die einem angezeigt werden. Einmal in Landeswährung das Geld sich auszahlen lassen oder es verrechnen, umrechnen lassen. Dann steht da so ein Kurs, 1 Euro noch was, ist gleich das und das und dann kommt noch das und das dazu in verschiedenen Prozenten und keine Ahnung, wird dir auf jeden Fall eine Rechnung aufgetischt. Immer in Landeswährung, egal ob man mit Karte bezahlt, ob man Geld abhebt oder sonst was macht oder ob man Essen bestellt, bezahlt es niemals in Euro, immer in der Landeswährung. Denn der Kurs ist schrecklich. Also in dem Automaten, wenn ich das hätte in Euro bezahlen lassen, wären wir bei 21 Kronen gewesen, die man für einen Euro bekommen hätte. 1 Euro sind ungefähr 24,6 Kronen. Ja, war auf jeden Fall keine gute Idee, sich das Geld da hätte in Euro umrechnen lassen. Zum Glück wusste ich das schon vorher. Und natürlich die cleverste Methode ist, mit Kreditkarte zu bezahlen. Man kann es tatsächlich fast überall machen, außer hier und da an einigen Stellen.
Trotzdem ganz wichtig, also uns hat es ja geholfen, dass ich auch schon vorher gewechselt habe. Also Kleingeld ist immer super, weil man braucht es einfach für eventuell Fahrkartenautomaten oder auch die Gepäckabgabe. Da ist Kleingeld auch eher willkommen. Wenn man Kleingeld schon da hat, vielleicht von dem Land einfach mitnehmen, das ist immer irgendwie hilfreich.
Genau, also Kleingeld ist auf jeden Fall wichtig, aber auch wenn man mit Karte bezahlen kann, ist es ganz praktisch. Also gucken, dass man auch seine Kreditkarte immer mit dabei hat. Ja, dann sind wir an die Nationalbank gegangen, denn wir hatten noch alte Kronen. Es gab irgendwie eine Regelung, dass irgendwie gewisse Kronen ab dem 1.7. auslaufen und umgetauscht werden müssen, aber es ging nur an den Nationalbanken. Woanders hätte man auch mit Gebühren bezahlen müssen. Und das war das erste Mal, wo ich so eine Nationalbank betreten habe, wo wir so eine Nationalbank betreten haben.
Naja, nicht ganz. Ich war ja schon mal zum Beispiel in Malta.
Ja.
War ich schon mal. Aber es ist trotzdem jedes Mal so irgendwie so ein anderes Feeling, sage ich jetzt mal, weil welcher normale Tourist geht schon in die tschechische Nationalbank? Also ich glaube, da gibt's nicht mal eine Handvoll so richtig.
Vor allem, als wir da reingegangen sind, waren da so Sicherheitskontrollen und keine Ahnung was. Und als wir dann reingegangen sind, Trommelwirbel, wurden wir wieder rausgeschmissen. Die Nationalbank hatte zu. Ja, dann ging es dann weiter in die Innenstadt, haben uns dann, wie gesagt, die ganzen Touri-Locations mal kurz angeschaut. Die erste Station war, glaube ich, das Café.
Orient.
Ja, Toni hat erstmal gemeckert. Du bist ja nicht so ein großer Fan von Cafés.
Naja, nicht mal unbedingt Cafés, aber halt nicht so der süße
Genau.
Esser. Und im Café gibt's halt dann nicht das klassisch böhmisch-tschechische Essen
Ja,
so.
das Herzhafte.
Und ja, dann ist es halt nicht so dein eigenes Erlebnis sozusagen, aber es war okay, es war ja eine schöne Location auf jeden Fall.
Ja, also man läuft ja erstmal in das Gebäude rein und es ist erstmal ganz spannend, in so ein Gebäude der Altstadt zu laufen. Man hatte diese Wendeltreppe gesehen, diese Architektur, die da war. Also es war schon ziemlich cool. Ich glaube, da war auch so ein Architekturmuseum oder so ein Kunstmuseum da in dem
Irgendwie
Gebäude mit
sowas wie
drin.
eine Galerie oder
Ja.
sowas, wo auch so Kunstwerke richtig ausgestellt waren, genau.
Genau. Und da war das dieses Café, da waren dann auch Leute, die dann auch Englisch konnten. Also, ich habe, glaube ich, einen Milchshake und so ein Eierkuchen bestellt und auch das war wirklich geschmacklich echt der Hammer.
Also man muss auch so sagen, auch ich jetzt als jemand, der da nicht jetzt was essen wollte, es war auch schön, das Café, das ist auf jeden Fall da an der Stelle zu sagen, es hat irgendwie so einen französischen Eindruck gemacht, halt dieses Polster auch schon auf
Ja.
diesen Sitzbänken so
So einen alten
bestreift. Ja,
Oldschool-Eindruck, so als
genau.
ob du so wie feine Leute, die in so einem Café essen und trinken.
Genauso sah es aus und auch das Essen sah optisch richtig gut aus für Leute, die da richtige Schleckermäuler in Bezug auf Süßes sind. Also das ist, glaube ich, schon die richtige Adresse da.
Genau, man muss auch preislich sagen, ich habe 9 € umgerechnet dafür bezahlt. Das klingt vielleicht auf den ersten Schlag teuer, aber für das, was man bekommen hat, war es auf jeden Fall allemal wert. Und was man im Prinzip auch wissen muss, dass das Essen in der Altstadt auch recht teuer ist. Wir haben es ja gesehen, wenn man auf diesen Hauptplatz geht, wo diese astronomische Uhr ist, die Restaurants da muss man mit Preisen von 500, 600 Kronen rechnen. Dann gibt es irgendwie einen Tarif, der berechnet wird, wenn du außen isst und einen, wenn du drin isst. Recht mystische Sachen, also da auf jeden Fall die Finger von lassen. Allgemein Altstadt, ich habe das immer zu Toni gesagt, sei verdammt vorsichtig, wo du reingehst, weil an jeder Ecke besteht das Risiko, abgezockt zu werden. Was halt irgendwie auch schade ist, aber Prager Altstadt ist halt eben eine Touristenhochburg und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man reingeht, wenn man nicht viele Kronen verlieren möchte. Weil man muss überlegen, woanders kriegt man für das Geld ein absolutes Luxusessen. Ja, und dann haben wir, nachdem wir uns erstmal so ein bisschen in der Altstadt zurechtgefunden haben und uns ein bisschen umgeschaut haben, ging es dann wieder zurück zu unserem Airbnb. Aber nur ganz kurz, denn wir haben direkt in dem Airbnb ein ziemlich cooles Burgerlokal gefunden. Burger Hub hieß das, glaube ich. Und die Burger waren echt Hammer. Also muss man einfach mal sagen, wenn man essen möchte, auch mal in der Nachbarschaft sich umschauen. Bei so einem Airbnb, da kann man auch immer recht preiswert mal was essen. Genau. Und die Burger haben ja eigentlich auch ganz gut geschmeckt. Und ich finde es immer lustig, wie bei allen anderen die Burger so zusammenbrechen und ich irgendwie so vorsichtig esse, dass der Burger auch ja nicht irgendwie, dass da nicht so eine Matscherei entsteht. Aber diesmal hat es eigentlich ganz gut bei uns geklappt. Und dann haben wir die Abschlusslocation gesucht. Ursprünglich war ja der Berg Pecin geplant. Da habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge was erzählt. Das musste flach fallen, denn der Turm zum Pecinberg hatte leider zu. Stattdessen ging es dann zum Fernsehturm von Prag, weil den kann ich noch nicht. Das war so eine kleine Premiere. Ja, und als wir dann ankamen, war es auch schon dunkel. Das heißt, man konnte die Skyline dann auch sehen. Ja, Toni, was war der erste Eindruck, als du diesen Fernsehturm gesehen hast?
Ja, der Fernsehturm, man muss es so sagen, also ich glaube, wir beide haben da super die Stadt Prag insgesamt repräsentiert. Du hattest mir da so ein bisschen so Background Information gegeben, so, dass der Fernsehturm so ein bisschen umstritten ist. Viele sagen so, der passt gar nicht so ins Stadtbild rein, viel zu modern. Und die anderen sagen, ey, es ist mal so ein kleiner Bruch, sage ich jetzt mal, mit diesem Traditionellen, mal was Modernes in dieser alten Stadt und auch eine neue Attraktion. Und ja, genau, diese beiden Meinungen waren ja bei uns auch da.
Wir hatten irgendwie auch während des ganzen Urlaubs immer so gegenteilige Meinungen, gegenteilige Geschmäcker. Es war so immer ganz abwechslungsreich und abenteuerlich. Aber ja, du warst ja mehr so auf der altmodischen Seite, wo du sagst, okay, das passt einfach nicht in die Stadt. Und ich war, okay, abgespaced, ziemlich cool. Weil der Fernsehturm, wenn wir Fernsehturm sagen, stellt man sich wahrscheinlich den Berliner Fernsehturm vor, so in dieser ganz normalen, typischen Form. Nein, es war nicht so, es waren wirklich, keine Ahnung, so drei Balken irgendwie. Und da in der Mitte war halt so ein Loch und da war halt auf der ersten Etage was, auf der zweiten Etage was Zusammenhängendes. Also es gab nicht so einen 360-Grad-Rundweg, sondern es waren immer mehrere Räume. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Architektur. Wie immer fährt man mit dem Fahrstuhl hoch. Eintrittspreistechnisch sind wir da bei 250 Kronen gewesen. Also es war schon recht teuer für die Stadt. Aber es ist halt Prag, da muss man ein wenig mehr Geld draufhauen. Aber abends lohnt sich es auf jeden Fall, wenn man die Skyline sehen möchte. Hat man auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Das muss man mal lassen. Also die Skyline von Prag ist wirklich, wirklich sehenswert. Ja, und dann war es auch schon vom ersten Abend, vom ersten Tag. Wir sind wieder zurückgefahren und dann ging das Abenteuer des nächsten Tages los. Ja, uns ist denn nämlich beim Airbnb ein kleines Missgeschick passiert. Toni, willst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen?
Also allgemein war ja so die Planung irgendwie um 7 los.
Ja, weil um 7 sieht man die Altstadt immer etwas leerer.
Altstadt, Karlsbrücke und alles, was so fotogen und Touristen-Hotspot ist, vielleicht ein bisschen leerer ist, damit man ein bisschen schönere Menschen, leerere Bilder machen kann. Ja gut, der Plan ging dann gar nicht auf.
Ist kläglich gescheitert.
Um das mal aufzulösen, also ich weiß nicht, wie das hier die Zuhörer so handhaben, aber ich kenne das so, wenn man abends irgendwo ist oder bei sich auch zu Hause, da schließt man dann halt die Tür ab. So, und am nächsten Morgen schließt man es halt auf und zieht dann den Schlüssel ab und geht dann so aus dem Haus und schließt dann nochmal ab. Gut, Benjamin kannte das jetzt nicht, wie ich das mache. Ich natürlich aufgeschlossen. So ganz noch den Standard von zu Hause im Kopf. So, und wenn man das dann halt nicht kennt, dass dann halt der Schlüssel da steckt, dann vergisst man das dann schon mal. Und dann macht man halt einfach mal die Tür unter sich zu.
Genau, Tür zugeknallt, Schlüssel steckte noch drin. Ja, erstmal dann den Inhaber angeschrieben. Ja, ey, wir kommen nicht rein, Schlüssel ist drinnen. Der gute Mann lebte außerhalb von Prag, ist dann angefahren. Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis da irgendwann dann wer kam so. Und wir sollten dann noch schon, wir hatten es immer angerufen, wir sollten dann ein bisschen noch rumlaufen. Keine Ahnung, um uns das zu Frühstück holen, haben wir nicht gemacht.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine
andere Geschichte.
Andere Story. Was machst du, wenn du so viel, also wenn dir gesagt wird, ja, du hast so 2 Stunden Zeit, mach was, aber du machst nichts, dann versuchst du natürlich die ganze Situation irgendwie noch zu retten. Erstmal so sich gedacht, naja, bei einem Schloss, ich kenn's so, wenn du da von außen wieder einen Schlüssel reinsteckst, dann kannst du das ja aufmachen. So, erstmal kam die Phase, dann, okay, lass es uns einfach mal probieren. Bei YouTube eingeben, wie öffne ich eine Tür ohne Schlüssel. Ja, was sich da der Google-Mitarbeiter gedacht haben muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da haben wir alles probiert über die Kreditkarte oder es war ja nicht die Kreditkarte, es war ja der FSJ-Ausweis.
Der BFD-Ausweis, ja.
Ja, bis hin zum Draht, den man da irgendwo im Keller gefunden hat, an so einem Gerüst, so ein alter Draht, an so einem Türrahmen, irgendwie sowas. Und da versucht dann die Form schön zu biegen und da das irgendwie hinzukriegen, aber hat leider alles nicht funktioniert. Ach so, außerdem noch den Draht von der Maske noch abgemacht und da irgendwie versucht, passt's rein, kriegt man da irgendwas, aber hat alles nicht funktioniert. Die besten Tutorials konnten nicht helfen.
Was für eine Zwickmühle, in der Toni und Benjamin jetzt waren. Der Schlüssel zur Wohnung unserer Helden steckte von innen in der robusten Tür. Die beiden versuchten alles, was sie aus verschiedenen Tutorials aus den Weiten des Internets gelernt haben. Doch die Tür ließ sich einfach nicht öffnen. Toni und Benjamin gerieten in Panik. Es könnte sich nur noch um Minuten handeln, bis der Besitzer der Wohnung eintreffen würde. Doch wie wird er reagieren? Werden unsere Helden Hausverbot auf Lebenszeit bekommen oder noch schlimmer? Wird der Schlüsseldienst gerufen werden und damit das üppige Reisebudget komplett aufgebraucht sein? Das erfahrt ihr in der nächsten Episode des Podcasts Rom, Paris, Erkner.